Einen schönen guten Abend. Mein Name ist.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend, Alexander. Ich begrüße unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit dabei ist Alexander Graf. Alexander, ich habe dich schon gehört. Herzlich willkommen in der Sendung. Danke, dass du mit uns bist.
Hallo, schönen guten Abend.
Wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, du bist Schriftsteller und Philosoph und lebst als freier Autor und Dozent für Ästhetik und Ethik und Pädagogik in Berlin und hast neben anderen einen Schwerpunkt, einen Arbeitsschwerpunkt über neureligiöse Strömungen in Kunst und Kultur seit dem 19. Jahrhundert bis heute. Darf ich dich fragen, nachdem wir dich zu diesem Thema auch eben eingeladen haben, Kunst und Spiritualität seit dem 19. Jahrhundert, was fasziniert dich an diesem Thema? Was denkst du, ist an diesem Thema wichtig und relevant? Diese neureligiösen Bewegungen seit 1900.
Ja, okay, das ist natürlich gleich schon mal eine große Frage vorweg. Was mich im Grunde fasziniert ist, neben diesen ganzen historischen Ereignissen, die natürlich super spannend sind und natürlich die aktuellen Ereignisse auch, aber vor allem der systematische Blick auf die Lebenspraxis Kunst und auch die Lebenspraxis meinetwegen Religion, Spiritualität, das würde ich schon gerne als eine Praxis begreifen, denn es gibt für mich also gerade verblüffende Parallelitäten zwischen diesen beiden Praxen hinsichtlich der Ziele, also das, was ein Künstler tut oder das, was jemand tut, der sich als ein spiritueller Mensch beschreibt, zeigt mitunter große Gemeinsamkeit und aber auch dann natürlich auf der soziologischen Ebene lassen sich doch durchaus große Fragen, die in der Lebenspraxis Kunst gestellt werden, aufgeworfen werden, dann wieder auch religiös beantworten oder religiöse Fragen, die dort in der Praxis aufgeworfen werden, möglicherweise künstlerisch beantworten. Das ist eigentlich so der Hintergrund, was mich an den beiden Bereichen fasziniert, könnte man sagen. Ja. Und das ist auch ein Feld, was meines Erachtens noch nicht ausreichend erforscht ist. Einerseits auch mal sozusagen die Grenzen zu überschreiten, also aus der Kunstgeschichte beispielsweise hinaus zu gehen und dann in die Religionsgeschichte oder auch Religionswissenschaft zu schauen oder eben auch andersherum.
Das ist spannend. Wenn ich einfach direkt in das Thema einsteigen darf, und das ist interessanterweise, so wie ich das auf deiner Website gesehen habe, auch einer deiner Themenschwerpunkte, wenn man einen der ganz großen Namen der modernen Malerei nimmt. Man könnte ihn als einen der Väter der modernen Malerei, zumindest der abstrakten Malerei, bezeichnen. Wassily Kandinsky. Wassily Kandinsky, der ja viele Jahre auch in Deutschland, in Bayern gelebt hat, Russe war und immer zwischen eine Zeit lang in Russland lebend und eine Zeit lang in Deutschland lebend sein Leben hin und her verbracht hat. Von ihm kennt man seinen Beginn in die abstrakte Kunst. Was man von ihm weniger weiß, ist, dass er ein tiefes spirituelles Interesse gerade mit seiner abstrakten Kunst hatte und dass er eigentlich auch zu den großen Kunsttheoretikern gezählt werden muss. Er hat ja ein Buch geschrieben, das meines Erachtens noch immer sehr lebenswert ist, Das Geistige in der Kunst. Nachdem du Wassily Kandinsky anscheinend auch gut kennst und auch seinen Bezug zur modernen Malerei und Spiritualität kennst, wo siehst du bei jemandem wie Kandinsky diese Verbindung zwischen der modernen Malerei, diesen Aufbruch, und, um einen Begriff von dir zu verwenden, diese neue religiösen Strömungen seit dem 19. Jahrhundert?
Ja, er ist natürlich schon ein sehr gutes Beispiel für einen Maler, der Grafiker, Pädagoge der klassischen Moderne, der sich schon ganz explizit mit spirituellen und auch religiösen Traditionen natürlich auch auseinandergesetzt hat, aber auch an all den Dingen seiner Zeit, die auf dem neureligiösen Markt zu finden waren, sich mit beschäftigt hat, also allen voran natürlich Theosophie und Anthroposophie. Das hat ihn immer sehr interessiert, auch die ganzen spiritistischen Sachen, wobei die schon etwas älter waren, als er anfing, sich dafür zu interessieren. Das sind Dinge, die für seine Kunst nicht unbedeutend sind, vor allem auch für die Entwicklung der abstrakten Kunst, die ja dann auch später irgendwie die absolute Kunst oder auch so Vorstellungen von Immaterialität und so weiter immer bei ihm eine Rolle spielten für künstlerische Aussagen. Das ist etwas, was man mittlerweile, muss man sagen, dann auch in der Forschung nicht mehr wegdenkt, wenn man über Wassily Kandinsky spricht. Spannend, weil du das auch erwähnt hast mit dem, sagen wir mal, mit diesem Bestseller über das Geistige in der Kunst, den er 1912 veröffentlicht hat, im Pieper Verlag in München und dann auch mehrfache Auflagen bekommen hat mit dem Buch. Das ist etwas, wo er eigentlich bekannt geworden ist innerhalb Deutschlands. Und es gibt, so bin ich damals vor sehr langer Zeit auf Kandinsky gestoßen, eine sehr spannende Anthologie, die ist von Hans-Dieter Zimmermann herausgegeben. Damals im Insel Verlag erschienen Geheimnisse der Schöpfung über Mystik und Rationalität. Das ist im Prinzip eine Sammlung von Texten, die der Herausgeber als Texte der Mystik kennzeichnet. Da haben wir natürlich so klassische Sachen drin wie Auszüge aus dem Buch Zohar oder Meister Eckhart oder auch sowas wie Hildegard von Bingen oder den cherubischen Wandersmann von Silesius und so Sachen. Aber es ist eben auch ein Auszug zumindest von Wassily Kandinskys über das Geistige in der Kunst darin. Und das fand ich überaus spannend. Und so bin ich damals erst eigentlich an Wassily Kandinsky gekommen und habe ihn dadurch als jemanden kennengelernt, der ja mehr als nur jetzt, sagen wir mal, abstrakte Malerei geschaffen hat, die man ja mittlerweile auch fast überall sieht, wenn man irgendwie öffentliche Orte, Unimensen oder so etwas besucht, dann sieht man ja seine Bilder rumhängen. In Arztpraxen hängen sie meistens mehr aus so einem Deko-Moment heraus. So, und ihn dann aber auch als einen ja zutiefst mystischen Menschen, aber natürlich auch als einen Menschen mit durchaus philosophischem Bewusstsein kennenzulernen, das war neu. Und dieser Text über das Geistige in der Kunst hat es sozusagen ausgelöst in mir, dass ich mich dann mit ihm etwas genauer und ausführlicher beschäftigt habe. Und also nicht nur in meiner Promotion, sondern auch dann in den Büchern, die auf die Promotion gefolgt sind, beschäftige ich mich eben ganz explizit mit seinem Weltbild. Ich untersuche ihn als Pädagogen, eben gar nicht so sehr als Maler und Grafiker, das haben andere schon irgendwie ausgiebig getan. Was noch nicht so ausgiebig bei ihm untersucht ist, ist eben seine Pädagogik. Er hat ja eben nicht nur in München gelebt lange Zeit, sondern war eben von 1922 bis 1933 ja auch die ganze Zeit am Bauhaus gewesen. Und das Bauhaus ist natürlich ein Ort, da haben wir jetzt schon das zweite große Beispiel für die klassische Kunst der Moderne, wo eben Spiritualität zumindest, also hauptsächlich zumindest in der Frühphase, als Gropius noch also sagen Direktor war, eine große Nähe auch zu Religiosität und Spiritualität stattgefunden hat. Weil sogar dann, wenn man an so Leute wie Johannes Itten oder so jemand denkt, eine große Nähe sogar, also ganz konkret in der Pädagogik, also im Unterricht auch eine Rolle spielte mit Meditation und Atemübungen und Gymnastik und solchen Sachen.
Ganz genau, einfach noch mehr dazu sagen. Das ist ja etwas, was eigentlich noch nicht so allgemein bekannt ist, dass es mit dieser Avantgarde seit dem 19. Jahrhundert, der Avantgarde in der Kunst, oft, nicht immer, aber doch sehr oft diese Verbindung zu einer Spiritualität und Religiosität gibt, die interessanterweise du hast das eben als neue religiöse Bewegungen bezeichnet,
ja,
die nicht ansetzen, wie in der romantischen Kunst jetzt noch an klassischen christlichen Formen der Spiritualität,
ja,
und die hier an neue Wege suchen. Kannst du da ein paar Worte, ja, sagen, was ist da passiert, warum machen das diese Menschen und was verfolgen sie hier?
Ja, also mittlerweile ist man gar nicht mehr so sehr der Auffassung, dass nach der industriellen Revolution, sagen wir mal Anfang des 19., frühen 19. Jahrhunderts, dann zum Ende des 19. Jahrhunderts solche Kompensationserscheinungen eingetreten sind, wie eben Arts and Craft Bewegung in England oder eben dann die Lebensreformbewegung in Deutschland. Das sind Dinge, die man immer gerne als Säkularisierung beschreibt, aber das ist im Grunde keine Säkularisierung. Das heißt, die Religiosität verschwindet nicht, die findet nur andere Formen. Also das verschiebt sich im Grunde auch auf andere Bereiche. Die Kunst muss jetzt beispielsweise etwas leisten, was möglicherweise noch 100 Jahre früher eben die Religion, dann auch das Christentum getan hat. Die Romantik, die macht dann natürlich schon auch so einen Ausflug in diese Richtung. Wir haben dann auch Hegel mit seiner Kunstreligion, da gibt es schon Bezüge, aber eigentlich verwirklichen das erst die Avantgarden halt der klassischen Moderne, die Lebensreformer, die Reformpädagogen der Zeit, dass sie sozusagen zeigen, wir machen einerseits eine Verschiebung statt. Spiritualität, Religiosität ist jetzt auch in der Kunst, spielt jetzt in der Kunst eine Rolle. Oder aber sie machen es als kompletten neuen religiösen Entwurf, als Alternative dann auch zu den etablierten und institutionellen Religionen. Und die Menschen wandern ab. Also man kann nicht von einer Säkularisierung, sondern eher von einer Entkirchlichung sprechen, weil die Menschen eher solche privatistischen, weltimmanenten, ja auch synkretistischen Religionen und auch spirituelle Konzepte und Traditionen ausgraben. Also manches ist ja keine Neuentwicklung. Und ja, dass das sozusagen überhaupt maßgeblich ist für die Zeit so um 1900, das ist dann so ein bisschen Ende 19. Jahrhundert, wo das beginnt. Und ja, das ist auch dann eine Zeit, zumindest in England, Frankreich, Deutschland, die relativ offen und relativ, also heute würden wir sagen, das ist Religionspluralismus, der damals, sagen wir mal, mit Übergang zum 20. Jahrhundert dann erfüllt war, weil eben die Amtskirchen und die institutionelle Religion irgendwie, denen sind die Leute weggelaufen. Ähnlich, dass das heute ja auch der Fall ist. Aber damals gab es eine unheimliche auch Kreativität in der Entwicklung von Religionen. Also es gibt ganz wunderbare Beispiele von irgendwelchen selbsternannten Gurus oder so etwas zum Beispiel, die dann auch am Bauhaus durchaus Vorträge gehalten haben. Also Gropius und die anderen Bauhäusler, die waren denen offen gegenüber gestellt, die durften da sprechen. Die Mastersnamenreligion zum Beispiel kam ja halt über Muche und Itten halt auch ins Bauhaus. Das sind ganz gängige, ganz typisch neu religiöse Erscheinungen, die dann Rolle spielen. Und natürlich Theosophie und Anthroposophie auch. Das ist etwas, was, da haben die schon gar nicht mehr drüber, das war fast für die schon etabliert. Wenn man das dann vergleicht mit anderen Erscheinungen in der Zeit.
Jetzt hast du
soweit vielleicht. Ja.
Ja. Jetzt hast du ja angesprochen, dass es wirklich auch und dass eben auch im Bauhaus diese Verbindung gab, dass einige auch dieser Künstler durchaus als Propheten aufgetreten sind,
ja,
und auch,
ja,
wirklich teilweise auch religiöse Bewegungen gegründet haben. Jetzt gab's, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, in Frankfurt ja auch diese Ausstellung, die, ich glaube, im Juni zu Ende gegangen ist, Künstler und Propheten, die hatte dann auch einen interessanten Untertitel, der hieß, glaube ich, eine geheime Geschichte der Moderne von 1872 bis 1972.
Ja.
Und diese Ausstellung fing mit einem sehr spannenden Künstler an, den man heute eigentlich gar nicht mehr kennt, mit Karl Wilhelm Diefenbach, der in Bayern gelebt hat, aber dann auch in Wien und am Schluss, glaube ich, auch in Capri. Und eine ganze Künstlerkolonie, die sozusagen in Folge auch von diesem Diefenbach entstanden ist, um nur den Hugo Höppner zu kennen, der als Fidesz bekannt geworden ist. Man kennt ihn jetzt als Namen nicht mehr so, aber der Fidesz war eigentlich einer, wenn nicht der Erfinder der Plakatkunst. Und dessen Plakatillustrationen oder auch Buchcover-Illustrationen sind viel bekannter auch jetzt noch als sein Name. Mhm. Und dessen Schüler wieder, also hier gab es wirklich so eine Schulabfolge, ist jemand, der persönlich jetzt auch nicht so bekannt ist, das ist der Gusto Gräser. Aber der Gusto Gräser, der selber auch Künstler war, ist einerseits bekannt, dass er diese Künstlerkolonie a Monte Verità in der italienischen Schweiz gegründet hat, aber er ist noch viel mehr bekannt, oder zumindest die Geschichte ist bekannt, dass er der Guru von Hermann Hesse war.
Okay,
Und Hermann Hesse, ich meine, viele zumindest aus meiner Generation haben Hermann Hesse gelesen und sind mit Hermann Hesse haben jeder auch den Einstieg zu einer neureligiösen Suche gefunden. Einer der, Hauptbücher, die damals in 60er, 70er Jahren wieder neu entdeckt worden sind, ist Demian. Und das Buch Demian von Hermann Hesse ist, er schreibt es nicht direkt, aber mittlerweile ist es unumstritten, die direkte Geschichte, die der Hermann Hesse mit diesem Gusto Gräser gehabt hat, also mit diesem Naturpropheten. Da ist eine richtige Untergrundströmung des sich gegenseitigen Befruchtens von neuer Spiritualität, von neuer Kunst, bildender Kunst, Literatur mit Hermann Hesse, auch mit Musik. Wenn man Mahler, Gustav Mahler in Wien ansieht, hat starke Verbindungen zu diesen Strömungen gehabt. Kannst du uns ein bisschen aufklären, wie kommt es zu dem? Was für ein Phänomen ist das? Was gärt da? Das ist diese Nähe zwischen diesen neuen ästhetischen Bewegungen in der Kunst und diesen neuen religiösen Bewegungen in der Spiritualität gab.
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, was die jetzt im Einzelnen bewegt hat, diese Strukturen und Muster, auch übrigens diese Abfolge in diesem Schüler-Lehrer-System, das hat man nicht nur bei den Künstlern, sondern natürlich auch bei den Sozialreformern, Lebensreformern. Ich denke mal, oder andersrum, die Geschichtswissenschaft geht davon aus, dass derartige Erscheinungen, Strömungen in der Kunst natürlich auch, aber eben vor allem in diesem lebensreformerischen Kontext, dann letzten Endes doch einer Kompensation geschuldet sind, nämlich dem Erstarken eigentlich des naturwissenschaftlichen Weltbildes, des Materialismus, der industriellen Revolution, das sozusagen nach diesem Eingreifen das ist ja eigentlich eine Machtgewinn, den derartige Fortschritts es ist eine Kompensationserscheinung eigentlich auf industrielle Revolution, auf den Erstarken des Materialismus und natürlich die großen Machtgewinn mit Darwinismus und Naturwissenschaften. Mhm. Das wird gemeinhin so gedeutet, dass das nicht nur Menschen aus den Amtskirchen treibt, sondern auch die Menschen, die nach Sinn innerhalb einer Gesellschaft suchen, die eben, wo alles nicht eben nur durch das Zählbare und Messbare und so weiter irgendwie halt definiert wird. Also letzten Endes geht es auch um ganz klassisch religiöse Bedürfnisse zu befriedigen, die werden sozusagen von den Amtskirchen nicht mehr befriedigt in der gängigen Weltanschauung. Und deswegen ja, suchen sie sich was Neues oder bauen es sich selbst. Ja. Das ist eigentlich der Grund, was die auch verbrüdert dann, ja, die Lebensreformer und die Künstler. Und es gibt auch im wissenschaftlichen Feld so ein paar, wenn man an die Ganzheitstheoretiker, Gestalttheoretiker und so denken, die haben schon auch solche Ansätze, die Lebensphilosophie und so weiter und so fort. Da gibt es schon auch innerhalb der Wissenschaft Bewegung, die weg vom Materialismus kommt und hin in diese, mehr wieder idealistischen, spiritualistischen Konzepte.
Ja. Wer sind denn in diesem Zusammenspiel von Kunst, Spiritualität, Lebensreformen und neuer Wissenschaft aus deiner Sicht die herausragenden Figuren?
Oh Gott, das ist schwer zu sagen. Du hast das vorhin schon mal erwähnt, dass es bei einigen Künstlern diese Verbindungen gibt zur Spiritualität. Ich würde andersrum sagen, die Künstler der klassischen Moderne, die keine Berührung mit Spiritualität und Religiosität haben, die sind viel weniger als die, die es haben. Deswegen all die, die wir eigentlich als die Künstler der klassischen Moderne beschreiben und kennen, haben ja, also 3/4 von denen haben Berührung mit Religion, mit Spiritualität und haben eben auch so Vorstellungen kam ja hier die Figur des Propheten. Die haben sich tatsächlich so betrachtet, auch Kandinsky allen voran, hat sich als ein Prophet einer neuen Kunst, einer neuen Denkweise und so weiter begriffen. Vielleicht ist es doch tatsächlich das Bauhaus. Also das Bauhaus ist doch schon so ein Schmelztiegel, wo nicht nur das bei einzelnen Personen deutlich wurde, also deren Sichtweisen und Denkweisen und vor allem auch dann die Kunst oder auch die sozialen Projekte, die sie geleitet haben, sondern da wurde es tatsächlich auch etwas Gemeinschaftliches. Das ist vielleicht hervorzuheben. Und dort gibt es dann auch diese ganz spannenden Verbindungen, die ja auch, oder ja auch, die sind nicht immer ohne Streit ausgekommen. Also die haben ja nicht alle eine Richtung oder eine Meinung gehabt, sondern da wurde ja auch gestritten. Und als Walter Gropius dann nicht mehr Direktor war und Hans Meyer kam, der Sozialist war, dann wurde das auch ein bisschen nüchterner, die ganze Angelegenheit. Aber in der Gründungsphase war das noch durchaus eine sehr spirituelle Angelegenheit. Und das ist weitestgehend auch bekannt, also und wird auch fortgeführt, wenn man sich jetzt gerade in unserer Zeit anschaut, was Marina Abramović macht, die Performance-Künstlerin, die ja eine Performance- und Tanzakademie gegründet hat, und in ihren Beschreibungen von dieser Akademie sie eigentlich so eine Art spirituelles Bauhaus gestalten möchte, dann muss sie in Kenntnis der ganzen Hintergründe des frühen Bauhauses gewesen sein. Und das war eben spirituell mit Itten, Klee und Kandinsky und all die Leute, die eine große Rolle gespielt haben. Genau. Also ja, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich schon sagen, dass das Bauhaus eine maßgebliche Rolle und auch dann natürlich die Künstler, die dort Meister waren, dass die so die Szene und diese Verbindung, dieses Phänomen stark ausmachen, ja.
In der Lebensreformbewegung, wen würdest du da herausheben?
Bei der Lebensreformbewegung, ich würde jetzt ungern auf solche Sachen wie Freikörperkultur oder so etwas eingeben. Oder es gibt ja auch diese ganze Kleidungsreform, Ernährungsreform, die Reformhäuser, wie wir sie heute kennen, das sind Entwicklungen aus der Zeit, die sind damals entstanden. Wichtige Leute. glaube, jeder kennt da diesen Nachschlagewerk für, wenn man irgendwelche, nicht unbedingt Krankheiten, aber Wehwehchen hat, den Bild. Also jeder hat zu Hause irgendwie, oder meine Oma hatte zu Hause noch den Bild. Das war so ein dickes Buch. Also ich glaube, Eduard Bild oder wie er geheißen hat, das ist so einer, der, glaube ich, die ganze Lebensreform stark geprägt hat. Ansonsten sind, also was mich an der Lebensreform am meisten interessiert, ist die Verbindung zur Reformpädagogik. Da sind dann doch vor allem auch in der Nachfolge der Klassiker, so Rousseau und Pestalozzi und so, das waren ja auch schon reformpädagogische Ansätze, die wurden dann eigentlich erst zur Geltung gebracht, weil die Gesellschaft auch so weit war, diese Ansätze von Pestalozzi und so weiter überhaupt halt auch zu akzeptieren. Und bei den Reformpädagogen, ja, da so Leute wie Gustav Wieneken, der dann Jugendbewegung, ein Führer der Jugendbewegung war, natürlich Maria Montessori, natürlich auch Rudolf Steiner, das sind alles solche Personen, die schon zentral waren für Lebensreform und Reformpädagogik. Das würde ich jetzt sagen, jetzt mal zusammennehmen. Mhm. Ja.
Eine Frage, kann man aus deiner Sicht auch die Philosophie hier dazu zählen? Wirst du
das
hier
ich,
auch quer verbinden? Kann man
das
hier
auch die. Nicht gehört, das war verschluckt, ja.
Okay. Willst du hier auch die Philosophie dazu zählen, als eine der Bereiche, in denen sich diese Verbindung dargestellt hat? Ich denke hier vor allem an philosophische Bewegungen oder an Philosophen wie Habermas, aber auch Adorno, die auf ihre Art und Weise diese ästhetische Betonung eines Bereichs, der doch über den normalen Materialismus hinausgeht, betont haben.
Ja, gut, Habermas, meinetwegen mit diesem Kommunikationsansatz, da gehe ich noch mit. Ich lese Adorno als einen großen Kritiker und Gegner eigentlich all der klassischen, der Erscheinung der klassischen Moderne. Er hat ja im Prinzip versucht zu zeigen, dass die klassische Moderne, allen voran Kandinsky übrigens mit dem Geistigen in der Kunst, dass die Hegel nicht verstanden hätten, missgedeutet hätten und daraus dann irgendwann der Nationalsozialismus entstanden sei. Mhm. Also Adorno würde ich überhaupt nicht auf der philosophischen Ebene in diese reformerische oder alternative Denkweise rechnen. Da würde ich wieder vor dem Krieg bleiben, vor dem Zweiten Weltkrieg bleiben und würde eher so Bergson oder Dilthey oder so Leute, also die Lebensphilosophen, die würde ich eher da, meinetwegen auch noch so ein bisschen Existenzphilosophie, dann hier Husserl und auch Sartre und sowas, das geht ja dann weiter, die haben ja auch ihre Schüler dann.
Okay.
So, die würde ich eher in diese Richtung auch als Gegenentwurf zum Materialismus und vor allem Positivismus würde ich die so einstufen. Aber Adorno würde ich rausnehmen, wenn man schaut, was Adorno starke Kritik an alternativen Weltanschauungen, also nicht christlichen Religionen zum Beispiel geäußert hat, das ist eine üble Polemik, das nur mal sagen von der Form des Textes, aber auch einfach heutzutage religionswissenschaftlich nicht mehr haltbar, so etwas, was er gesagt hat. Dass das so nach dem Motto, jemand, der sich irgendwie alternativ religiöse Angebote bedient, er nennt es dann esoterische Angebote bedient, der wär irgendwie nicht ganz bei klarem Verstand und solche Sachen. Das bringt er wirklich dann auch in seinen Büchern und das geht nicht. Also den würde ich in der Hinsicht auch nicht als einen Philosophen bezeichnen, der die entsprechende Unvoreingenommenheit mitbringt, um an so ein Phänomen überhaupt rangehen zu können.
Obwohl er interessanterweise trotz seiner Polemik immer wieder an an den gleichen Bereichen zumindest anklopft, auf eine sehr eigentümliche Art und Weise. Ohne das Thema jetzt vertiefen zu wollen, du hast in einem Vortrag, den du zu dieser Thematik gehalten hast, den Titel genannt, die Funktionen der Spiritualität seit 1900 in der Kunst. Das verleitet zu der Annahme, dass du hier das so wahrnimmst, dass die Spiritualität hier verschiedene Funktionen wahrnimmt. Frage, erstens, ist diese Vermutung richtig? Und wenn sie richtig ist, welche unterschiedlichen Funktionen würdest du hier sehen?
Ja, das ist einer, muss man doch schon sagen, soziologischen Herangehensweise geschuldet, dass ich mir die Spiritualität von 1900 bis heute eben angeschaut habe und dann mit Funktionen sowas wie soziale Effekte meine oder Denkfiguren, die sich sozusagen herauslösen lassen, weil die gehäuft auftreten in den unterschiedlichen, okay, sehr vielfältigen Erscheinungen. Und ich habe in dem Vortrag auch ein paar Beispiele angeführt, übrigens dann auch zu den Eigenschaften, Struktureigenschaften, die gemeinhin in der Esoterikforschung gültig sind, die auch eine doch verblüffende Parallelität dann zur Spiritualität aufweisen und auch noch ein paar Eigenschaften zum Spiritualitätsbegriff nach Thomas Metzinger, der eben, da gibt es eben für mich eine ganz klare Verbindung, ein paar bestimmte Eigenschaften nennt, die auch ganz klar mit den esoterischen Struktureigenschaften, also nahezu eins zu eins übergehen und die wiederum mich dann veranlasst haben, zwei ganz grundlegende Denkmuster der Spiritualität herauszulösen, 1900 bis heute. Das ist einerseits ein integrales Denken, also heute würden wir das wahrscheinlich als Inklusion beschreiben. Also gerade nicht mehr, sagen wir mal, die Unterteilung und Zergliederung der Phänomene dabei stehen bleiben, sondern versuchen zurückzugehen und wieder zusammenzufügen. Und das Zweite ist, dass ich das Okkulte, also das Numinose, das Unbeschreibbare, was nicht immer zwingend ein göttliches Prinzip sein muss, sondern kann auch so etwas, so, es gibt auch sehr gerne, hier werden ja auch so Energiebegriffe gebraucht. Da haben wir ja auch starken Einfluss aus den östlichen Traditionen. Dass das eine bildungstheoretische Kategorie sein kann. Also mit anderen Worten, dass die Spiritualität, dass es bei der Spiritualität letztlich um eine Bildungsbewegung geht. Das meine ich mit Funktion, das ist die Funktion, dass Spiritualität dabei hilft, eine Bildungsfunktion oder auch eine Emanzipationsfunktion zu erfüllen. Darum ging es in diesem Vortrag im letzten Jahr. Das meine ich mit Funktion. Das versuche ich da quasi, angefangen bei der Esoterik über Thomas Metzinger dann sozusagen zu den eigenen Thesen und Funktionen zu entwickeln.
Kannst du noch ein bisschen ausführen, was du mit dieser Bildungsfunktion meinst? Ich meine, allgemein kann man natürlich von vornherein sagen, dass Spiritualität so etwas wie spirituelle Bildung mit sich bringt. Aber ich nehme mal an, dass du hier einen weiteren Bildungsbegriff anwendest als einfach die Verwendung einer spirituellen Bildung. Was meinst du, wenn du sagst,
das hat eine Bildungsfunktion? Wenn ich von Bildung spreche, dann denke ich eher an einen ganz klassischen Bildungsbegriff, nämlich den von Humboldt und Schleiermacher. Das ist die Selbstkonstruktion des Menschen. Und diese Selbstkonstruktion, die lebt von der Selbsterkenntnis, die lebt von der Erfahrung, die ich an Welt mache, die ich persönlich mache, die ich nicht sozusagen durch ein abstraktes Wissen mir erzählt wird, sondern die muss ich selbst machen an Welt. Das ist sozusagen der genuine Begriff der Bildung. Und das sind Vorstellungen, die wir in den esoterischen und spirituellen Traditionen immer finden. Ja, es geht immer um Selbsterkenntnis, es geht immer um die eigene Erfahrung in bestimmte Sachverhalte, in die Initiation bestimmter Sachverhalte, die ich sozusagen direkt subjektiv erfahren muss. Die ganze Mystik lebt von diesem Fokus auf Subjektivität. Und das sind für mich, das zeigt für mich diese Parallelität zum Bildungsbegriff. Wenn dann auch noch eine sowas wie eine, ja, eine positiv bezeichnete, aber eine negative Kategorie hinzukommt, an der ich mich abarbeiten kann, beispielsweise das Luminose, beispielsweise das Okkulte, das Unbenennbare. Ich arbeite mich an was ab und kann es trotzdem sozusagen nie greifen, kann es nie vollständig rational verstehen. Dann ist das sozusagen ein Bildungsmoment, der mich in einem Prozess bewegt, wo ich sozusagen immer wieder um Erkenntnis ringe, aber niemals, also letztendlich irgendwie eine Erkenntnis, eine Bildung erringen kann. Und auch das zeigt eben die ja doch verblüffende Parallelität zur Mystik, zu all den spirituellen Bewegungen, die beschrieben werden, um irgendwelche Einweihungssysteme, um irgendwelche, ich denke nur ans Yoga, an irgendwelche stufenweise Übungen, die zu vollziehen sind und so weiter. So, das ist eigentlich die Parallelität und daraus meine ich eben eine Emanzipationsfunktion zu erkennen, die wir vom 20. bis ins 21. Jahrhundert durchlaufen.
Meinst du, soziologisch ist ein bisschen, natürlich, ja. Meinst du, das ist ein bisschen auch parallel mit dem, was Sloterdijk in seinem Buch Du musst dein Leben ändern beschrieben hat?
Ja.
Wo er im Prinzip einerseits eben auch die Spiritualität auf diese Übungsfunktion versucht festzulegen. Und dann interessanterweise ja auch eine Parallele macht, die mir ähnlich erscheint wie deine Parallele, dieser Übergang in die Moderne und auch in die neureligiösen Formen von Spiritualität gleichzeitig mit dem Aufkommen der Sportbewegung. Und sagen wir, der sportlichen Ertüchtigung mit deutscher Leibesübung, mit den englischen Sportformen, mit der Erfindung der Olympiade und der ganzen Sportbewegung. Und wo Sloterdijk sogar so weit geht zu sagen, Religion, Spiritualität wird missverstanden, wenn man sie primär als ein metaphysisches Unternehmen versteht. Das sind alles nur Hilfsfunktionen. Eigentlich geht's um eine, wahrscheinlich in deinen Worten ausgerichtet, lebensformorientierte Ertüchtigungsübung und all diese mystischen Systeme sind eigentlich Formen des Übens. Meinst du es in diese Richtung?
Genau, ja. Die Anthropotechnik ist ein ganz guter Begriff, der das im Grunde abdeckt, der vor allem auch all diese Erscheinungen zusammenfügt. Wir haben in diesem Begriff die Lebensreformbewegung drin. In der Zeit wurde der Körper überhaupt erst entdeckt, dass das etwas Bewahrenswertes ist. Ja, das war vorher nicht so. Das war nicht im Bewusstsein der Mensch, dass man da irgendwie sich auch doch mal um den Körper kümmern kann, dass man nicht immer nur reinschaufelt und macht. Das sind so Sachen, die ganz stark mit diesen neureligiösen Erscheinungen parallel kommen und hier auch in dieser Weltimmanenz. Die Welt spielt plötzlich eine ganz große Rolle. Es ist nicht mehr das Jenseits. Ich lebe nicht mehr hier und muss dann irgendwie gehorchen, damit ich irgendwie in den Himmel komme oder so etwas, sondern ich bin jetzt da und mache jetzt meine Bewegung und meine Übung und meine Entwicklung und so weiter. Dieses Abarbeiten an Welt, das, was den Klassikern so wichtig war in ihrem Bildungsbegriff, das findet sich eben nicht nur bei Sloterdijk mit dem Beispiel der Sportbewegung, sondern eben in der Lebensreform, in allen neureligiösen Erscheinungen. Das sind weltimmanente Angelegenheiten. Das sind keine im klassischen Sinne monotheistischen Jenseits, auf ein Jenseits ausgerichtete Religionen mehr. Aber was bei Sloterdijk auch spannend, was bei ihm noch spannend ist, das ist mir auch wichtig, dass es letzten Endes gar nicht so sehr um dann eine genuine religiöse, wenn man das mal systemtheoretisch anschaut, eine religiöse Fragestellung geht, sondern eigentlich um eine ethische. Wenn ich das auch in der Welt begreife und um ein Zusammenleben und so weiter gruppiere und hier mich in irgendeiner Art und Weise übend fortbewege, dann kann es letzten Endes nur um eine Ethik gehen und nicht um Offenbarung oder um Universum, den lieben Gott und solche Dinge. Und dann macht das auch mit dieser Emanzipationsfunktion auch Sinn. Also da schließt sich der Kreis für mich zumindest dann, wenn ich dann die Ausrichtung, dieses Ziel, all diese Erscheinungen, spirituellen Erscheinungen eben letzten Endes in der Entwicklung und dem sich auch abarbeiten an einer Ethik habe.
Wo stehen wir denn heute? Du beschreibst das jetzt als eine Bewegung seit Ende des 19. Jahrhunderts. Ich nehme an, so 1880 würde ich zumindest ansetzen, aber zumindest seit 1900 eine Bewegung, die verschiedene Höhen hat, wo wahrscheinlich die Nullerjahre des 20. Jahrhunderts eine große Intensität hatten, auch die 20er Jahre, auf jeden Fall auch die 60er und 70er Jahre. Ist das ein historisches Phänomen oder haben wir hier auch gegenwärtig neue Impulse, die wir wahrnehmen?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage.
Ich habe das Abramovic genannt.
Das ja dann auch als Historiker nicht beantworten kann. Ja, also es ist schon richtig, dass wir natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg zwar mit Einbruch, aber dann doch auch weitere Entwicklungen haben. Die ganze New Age-Angelegenheit, die Ökologiebewegung, die sich zusammengetan hat, das sind eigentlich alles, nicht eigentlich, das ist eine historische Kontinuität der Lebensreformbewegung. Das lässt sich gut zeigen. Das sind, wenn man sich die Rhetorik anschaut, wenn man sich die Motive, die Ziele dieser Bewegung anschaut, das ist alles nahezu deckungsgleich. Und was mich jetzt ganz besonders interessiert, und da kann ich vielleicht eine Aussage drüber treffen, dass sich das in der Kunst, also in der zeitgenössischen Kunst, auch wiederholt. Also das war ja mal so völlig raus, das Thema Religion, Spiritualität, das war dann, wie gesagt, durch den starken Einfluss Adornos übrigens mit seiner Ästhetik, nach dem Zweiten Weltkrieg dann wirklich vom Tisch. Und das kommt wieder, das wird wieder entdeckt. Die letzte Documenta zum Beispiel, die sich eigentlich nur psychologischen Themen einmal gewidmet hat, um das mal vorsichtig zu sagen. Manche Kritiker haben das gesagt, dass die Documenta esoterisch wird, meinetwegen kann man auch so nennen. Aber daran sieht man, dass halt viele zeitgenössische Künstler sich in diesem Feld bewegen, dass das nicht nur Inspirationsquelle für sie ist, sondern dass sie eben auch in den anderen Bereich eintreten. Ich habe schon Marina Abramovic genannt als ein Beispiel. Da gibt Rebecca Horn beschäftigt sich plötzlich mit Alchemie, gut, Anselm Kiefer schon eine ganze Weile mit so Sachen. Es gibt ein paar noch andere zeitgenössische Künstler, die eben das wieder aufgreifen. Und da könnte man vielleicht von so einer Art Renaissance oder so sprechen, was die Sujets, die Themen anbelangt. Ansonsten tue ich mich ein bisschen schwer, da jetzt schon irgendwelche Bewertungen abzugeben. Klar, wir haben die integrale Philosophie, die auch schon so eine Weile, wobei da muss ich sagen, da finde ich die Ansätze von dem Thomas Metzinger spannender, der halt dann auch diese Nähe der Spiritualität zu den Wissenschaften aufzeigt, die ganze Angelegenheit mit Meditationsforschung, die ganze Angelegenheit Esoterikforschung, was ja schon seit 10, 15 Jahren eigentlich läuft. Das sind für mich eher so Erscheinungen innerhalb der Wissenschaft, der Kulturwissenschaften, die vielleicht auch dann so Felder wie alternativ neureligiöse und spirituelle Lebenspraxen vorwärts bringt. Ja, und sei es auch nur in der Akzeptanz der öffentlichen Meinung.
Jetzt hast du so ein bisschen die Thematik dieser neureligiösen Bewegungen und auch ihrer Beziehungen zur Kunst- und Reformbewegung dargestellt. Du hast auch die Kontinuität dessen dargestellt, etwas, das eben immer wieder aufgetreten ist in, ich würde sagen, den letzten 120 Jahren oder so, zumindest. Gibt es auch eine Entwicklung? Siehst du hier auch eine Entwicklungslinie, wo sich etwas weiterentwickelt?
Also jetzt in die Zukunft zu schauen.
Weniger in die Zukunft zu schauen, sondern mehr dich als Historiker befragend. In diesen 120 Jahren gibt es dann eine Entwicklungslinie, die mehr ist als eine Kontinuität dessen, was so seit 120 Jahren hier ja. als Thema angeschnitten wird.
Ja, also das Problem von den, ich sag mal Problem, weiß nicht, wie die jeweiligen Akteure das bezeichnen, aber das Problem vieler neureligiöser Erscheinungen ist einfach die kurze Dauer. Aus welchen Gründen auch immer, die bleiben nicht lange. Aber wenn man sich, es gibt aber ein paar Beispiele, die sind lange geblieben. Die Anthroposophie ist zum Beispiel so ein Beispiel, die einfach eine unglaubliche, auch gesellschaftliche Rolle mit heute spielt, die damals schon auch nicht unrelevant war, aber die es einfach geschafft hat, die Weltanschauung, die sie trägt, fortzuführen, in eine Praxis zu überführen und nicht nur bei der Rhetorik stehen zu bleiben. Also wenn man zum Beispiel die Theosophie als Vergleich nimmt, die ist bei der Rhetorik stehen geblieben. Deswegen gibt es in der Form mit einer gesellschaftlichen Relevanz die Theosophie heute nicht mehr. Die Anthroposophie, Rudolf Steiner hat das begriffen, könnte man sagen, das sozusagen in eine Praxis zu überführen und nicht so sehr an der Rhetorik festzumachen. Das ist vielleicht so etwa, aber das ist eine historische Aussage. So. Und wenn man sich.
Sehr schön.
Ja, also das vielleicht so als Beispiel dafür, dass das doch, weil die Anthroposophie ist ja so jung auch nicht mehr, etwa ein Phänomen ist, was dann halt auch von längerer Dauer ist. Ja. Was dann auch Teil der Gesamtkultur wird. Ne?
Ja. Ich sehe auch ein bisschen auf unsere Zeit und möchte auch den Hörerinnen und Hörern hier noch Gelegenheit geben, sich vielleicht in das Gespräch mit reinzubringen. Ich sage wie immer die Telefonnummern durch, falls sich jemand hier per Telefon einbringen möchte. E-Mail-Fragen haben wir schon einige bekommen. Herzlichen Dank dafür. Die Telefonnummern wären in Deutschland 0201 54 59 98 00. In der Schweiz 04 151 26 012, in Österreich 01 22 9 73 03. Der Konferenzraum, in dem man sich einwählen muss, hat die Nummer 77 58 0, gefolgt von der Raute-Taste. Dazu braucht man einen PIN, der heißt 12 12 12, auch gefolgt von der Raute-Taste. Und noch eine Tastenkombination, damit wir auch sehen, dass Sie sich am Gespräch hier ins Gespräch mit einbringen wollen. Das wäre am Schluss die Stern 1 Taste. Das wäre die Möglichkeit, sich hier per Telefon hier einzubringen. Ich schaue kurz auf unsere E-Mails, die hier angekommen sind. Da schreibt eine Hörerin, lieber Alexander, lieber Thomas, ihr benutzt Spiritualität, Esoterik und Okkultismus in eurem Dialog fast synonym. Macht ihr das bewusst oder seht ihr da Unterschiede und wenn ja, welche? Mit herzlichen Grüßen.
Ja, das ist natürlich eine systematische Frage, eine begriffliche Frage. Die kann man so nicht synonym verwenden, auch wenn ich da starke Parallelen sehe. Ich will es vielleicht mal zeigen an dem Spiritualitätsbegriff von Thomas Metzinger und den Struktureigenschaften der Esoterik, die gemeinhin also von Anton Faevre erforscht wurden, Coco von Stuckrad hat die wieder aufgegriffen. Da haben wir bei der Esoterik jetzt zentrale Eigenschaften: Selbsterkenntnis, die Dialektik von Verborgenem und Offenbartem, die subjektive Erfahrung, die Devianz. Devianz ist ein soziologischer Begriff für Abgrenzung, zum Beispiel Abgrenzung vom Materialismus. Das wären so die Struktureigenschaften, die man gemein in esoterischen Traditionen, religiösen Vorstellungen mit esoterischem Ursprung und so weiter zuschreibt. Jetzt kommt Thomas Metzinger und sagt, die Eigenschaften der Spiritualität sind zunächst ein Praxisprimat. Es geht immer sozusagen um die Begegnung mit Welt, es geht um inneres Handeln, der verweist ja dann auch in Richtung Ethik, das gefällt mir auch ganz gut, gewinnt das im Grunde an der Mystik auch. Dann sagt er, die Individualität ist ein Kennzeichen der Spiritualität. Es geht nicht um sowas, um so kollektiv Fantasien wie Mission, was monotheistische oder manche monotheistische Religionen ja machen. Er sagt, es geht um eine erfahrungsbasierte Form des Erkennens, ja, also auch nicht in die Schule gehen, sondern selbst durchleben. Es geht um innerweltliche Befreiung, da haben wir das klassische Motiv eigentlich der neureligiösen Erscheinung mit dieser Weltimmanenz, die Absage an das Jenseits, oder nicht Absage, aber doch irgendwie zu sagen, es geht mir um das Hier und Jetzt und nicht um das, was irgendwann mal ist. Und dann zuletzt noch die Anbindung an die Wissenschaft hier nennen. Und wenn wir uns dann anschauen, wenn wir uns einfach die Eigenschaften vergleichen, da sehe ich schon eine ganz klare Doppelung zwischen esoterischen und spirituellen Vorstellungen. Bei dem Okkulten ist es ein bisschen was anderes. Der Okkultismus ist ja auch als Phänomen etwas, was man in den Wissenschaften kennt. Das spielt hier jetzt in dem religiösen Bereich nicht so eine große Rolle, aber die Vorstellung eines Okkulten als also eine verborgene Kraft, die irgendwie rückwirkt auf die Welt, das fängt bei Hegel an mit dem Geistbegriff und zieht sich durch die Romantik, durch alle idealistischen Philosophien durch und findet sich in allen Religionen und natürlich auch in den neureligiösen Vorstellungen und eben auch in der Esoterik. Also diese Dialektik aus Offenbarten und Verborgenem, da haben wir eine ganz wichtige Kategorie, eben das Okkulte. Und da lässt sich sozusagen zwischen Esoterik und Okkultismus nochmal eine gedankliche Verbindungslinie ziehen. Wenn man jetzt in ein Lexikon schaut, sind die drei Begriffe natürlich unterschiedlich definiert. Aber trotzdem ist das meines Erachtens auch wieder ein integraler Blick, wenn man eben mal schaut, wie sind die definiert und wie können wir die zusammendenken. Ich hoffe, das ist halbwegs beantwortet.
Nee, sehr gut. Ich hätte auch noch ein paar Gedanken dazu, die lasse ich jetzt einfach mal stehen, weil wir haben noch einige Fragen. Auch eine Frage, die uns per Telefon erreicht, und ich bitte Technik, die Telefonleitung kurz freizuschalten. Ja, hallo?
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 Jetzt kurz. Ja, hallo.
Ja, hallo. Hey. Hi Thomas, hier ist Reni.
Hallo.
Ich habe eigentlich nur noch, ich würde gerne deine Frage oder dein Anliegen von vorhin nochmal aufgreifen. Was hat sich jetzt eigentlich verändert in den letzten Jahren an Spiritualität und allem? Und hallo?
Okay.
Ja,
ich
erinnere
dich.
Oh Gott.
Dann werde ich
aufgeregt, weil ich jetzt nicht dachte, ich komme durch.
Kein Problem.
Also ich würde das gerne nochmal aufgreifen und ich denke, das hat sich einfach sehr vieles verändert. Ja, und dass das geisteswissenschaftlich immer so abgeht und Wissen immer wieder so reingepocht wird, ist die eine Seite, denke ich. Ja, aber die andere Seite ist auch, wie wird das wirklich umgesetzt? Ja, gerade auch durch das Körperbewusstsein und mein Herz steckt mir gerade
durch. Ja, könnte ich was zu sagen? Oder?
Na, ich finde es halt einfach wichtig, auch mal zu sagen, hey, das hat sich einfach sehr viel verändert, gerade auch in dem Bewusstsein. Und dass Spiritualität auch nicht mehr so greifbar ist durch den Einzelnen, sondern, wie soll ich das jetzt erklären? Durch die Medien einfach oder... Ja, das ist einfach, da ist viel mehr jetzt gerade als. Oh, Scheiße,
ja, das, okay, das, das kann ich
eigentlich gar nicht meine Fragen stellen.
Das kann ich nachvollziehen. Also das ist eine große Änderung. Also wenn wir mal so irgendwie drei Etappen aufmachen, so ein bisschen Lebensreform, New Age und dann unsere Zeit heute, dann ist natürlich das Körperbewusstsein etwas, was sich nicht verändert hat. Das war nach wie vor als Motiv in der Lebensreform zentral, im New Age zentral und auch sozusagen heute zentral. Was sich aber verändert hat, sind zwei Dinge meines Erachtens. Das ist das eine eben diese Anbindung an Wissenschaft. Die Lebensreform hat sich noch stark von der gängigen Wissenschaft abgrenzen wollen. Im New Age löste sich das schon so ein bisschen auf. Da Fritjof Capra und so Leute, war auch schon der Versuch gebracht, das mit Wissenschaft zu verknüpfen, allerdings mit Naturwissenschaft, was irgendwie nur fehlschlagen konnte, auf den Trichter zu kommen, dass es um Kulturwissenschaft gehen muss. Das waren sie noch nicht, das ist heute. Das machen sie heute. Der Thomas Metzinger, der ist ja das beste Beispiel dafür. Und was natürlich ganz klar sich verändert hat, ist der ganze Bereich, die mediale Vermarktung dessen. Also die ganze Frage des Marktes, die ich jetzt auch ausgelassen habe in der Betrachtung, das hat sich auch verändert und ist nicht vergleichbar mit Lebensreform und New Age. Das ist ein Marktfaktor geworden, Spiritualität.
Wenn ich da gleich dann mit einer Frage anschließen darf, die eine Hörerin uns per E-Mail geschrieben hat und die da meines Erachtens dazu passt, gibt es auch heute, und ich nehme an, sie bezieht das auch ein bisschen auf die Bauhaus-Sache, die du erzählt hast, gibt es auch heute eine Kunst-Geist-Gemeinschaften? Sind dir welche bekannt?
Kunst-Geist-Gemeinschaften?
Ich nehme an, Gemeinschaften, soziale Phänomene, Plätze, wo diese Kunst-Geist-Gemeinsamkeit in irgendeiner Form praktiziert, geübt, gelehrt oder was auch immer wird.
Naja, das prominenteste Beispiel ist tatsächlich Marina Abramović spirituelles Bauhaus, wie sie ihre Akademie nennt oder wie sie es auch in den Medien entsprechend genannt wird. Das ist, dort kommen junge Leute hin, die können dort Performance lernen, natürlich nur so wie Marina Abramović das macht. Und da spielen ganz viele spirituelle Aspekte auch für den Unterricht und so weiter, Gemeinschaft und Geist, wenn das damit gemeint sein soll, spielen da eine Rolle. Ansonsten, sowas gibt es bestimmt, fällt mir jetzt nur keine weitere ein. Ja. Es gibt ja auch nicht wenige Künstler, die dann auch so Gruppen um sich scharen oder so. Das hat man ja heute auch noch so. Ja.
Absolut. Eine andere Frage, die eine Hörerin stellt, wo sie schreibt, ist Kunst immer spirituell? Oder anders gefragt, ist Kreativität immer spirituell oder gibt es eine rein rationale Kreativität? Was es mich so führt, ist Kunst immer spirituell?
Ja, das steht und fällt mit der Definition. Kann ich so nicht beantworten. Es gibt Künstler, die würden sagen, ja natürlich, es gibt keine wahre oder echte Kreativität ohne Spiritualität. Das gibt es. Und es gibt meinetwegen auch irgendwie Kreativitätsforscher, die sagen, es gibt ganz viele Eigenschaften, die man jetzt gemein in der Kreativität, Flow erleben zum Beispiel, ja, irgendwie zuschreibt, die man dann auch in irgendwie einen besonderen Bewusstseinszustand, in einem besonderen Bewusstseinszustand wiederfindet, der dann auch meinetwegen religiöse oder noch allgemeiner transzendierende Eigenschaften besitzt. Das sichert das. Das gibt es, das wird gesagt und das findet man auch. Ja. Es ist nur so abhängig von den Begriffen, die ich halt brauche. Dann muss ich dazu sagen, was unter Spiritualität und unter Kreativität gemeint wird. Ja, dann kann man dann vielleicht klare Antwort geben.
Lass mich doch die Frage umdrehen. Ist Kunst die neue Spiritualität? Die Frage stelle ich aus dem Blickwinkel, du hast das irgendwann mal schon anklingen lassen, wo du so aus dem Übergang von der Romantik gesprochen hast, und dem Übergang von traditionellen Formen von Religiosität und Spiritualität, wo, und das vermute ich zumindest hinter deinen Worten, die ästhetische Dimension, die in der Kunst angesprochen wird, heute, und man kann das zumindest verbreitet so wahrnehmen, eine de facto religiöse, spirituelle Rolle spielt. Das heißt, das ästhetische Phänomen, mindestens in der tiefen Form, in der tiefen Praxis dieser ästhetischen Wahrnehmung, eine Funktion übernimmt, auch hier auf deinen Funktionsbegriff zurückkommen, der traditionell von Religion und Spiritualität wahrgenommen wird. Würdest du dem so zustimmen?
Ja, bedingt. Also ich würde sagen, dass Religion, Religiosität immer schon ästhetisch war und ohne ästhetische Erfahrung gar nicht auskommt. Aber es gibt auf einer anderen Ebene doch durchaus so etwas, wo ich vielleicht sogar mitgehen würde, dass ich sage, dass ich eben dieses Verschieben der Bereiche, die Erfahrungen, die man gemeinhin in der Religion oder klassischerweise in der Religion, in der Lebenspraxis Religion gesammelt hat, dass man die heute möglicherweise in der Kunst sammelt oder machen kann und somit vielleicht irgendwann die Lebenspraxis der Religion dann sich ja komplett verschiebt und vielleicht in der Kunst aufgeht, aber das ist jetzt wirklich sehr spekulativ, ja. Ja, aber so eine Tendenz, ja, da kann ich schon zustimmen, ja.
Spannend, Alexander, wir sind schon am Ende unserer Sendezeit. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja.
Ganz kurz, du hast auch eine Website, wenn ich noch so durchfragen darf, die heißt www.alexander-gräß mit AE und Doppel-F geschrieben, .de. Da steht noch einiges von deinen Aktivitäten drauf. Ich finde es einfach spannend, wie du diesen Bogen einfach auch gespannt hast und auch einfach gezeigt hast, dass diese Phänomene wie Kunst und Spiritualität eigentlich näher beieinander liegen, als sie oft wahrgenommen werden und das auch ein bisschen gerade auch aus einer soziologischen Perspektive beleuchtet hast. Ja, vielen Dank dafür.
Ja, freut mich. Sehr gerne.
Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Das ist jetzt die letzte Sendung vor der Sommerpause gewesen. Wir werden jetzt im August in die Sommerpause gehen. Wir sind dann ab 10.09. wieder auf Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie im Herbst wieder mit dabei sind, 10.09. Und wir werden dann im Herbst, wir haben ja schon ein Programm zusammengestellt, wo spannende Menschen wie Michael von Brück, Mike Rosang und andere hier schon in den nächsten Sendungen auf uns warten. Ich freue mich auf die Gespräche und ich freue mich sehr, dass Sie hier so zahlreich regelmäßig mit dabei sind. Einen schönen guten Abend. Auf Wiederhören.